Driving.
Buchfrequenz 1865, der Podcast der Buchhandlung Eising.
Spitze Zähne, gierige Küsse, Knoblauch und jede Menge Blut. Heute geht es um einen Protagonisten, der einfach nicht tot zu kriegen ist. Ein sehr häufig verwendetes und weit verbreitetes Motiv in der Literatur und um eine Figur, die seit vielen Jahren, Jahrzehnten und eigentlich kann man sagen auch schon seit Jahrhunderten die Leser fasziniert und in unzähligen Romanen herumspukt, um den Vampir. Dabei wollen wir heute weniger über die Filme sprechen, die natürlich auch jeder kennt, sondern natürlich über Bücher, denn
wir müssen über Bücher reden.
So sieht's aus. Mein Name ist Wolfgang Specker, mit mir heute im Studio
Patricia Heberle.
Genau, und wir müssen heute, wie gesagt, wie es halt auch das Motto unseres Podcasts ist, über Bücher reden. Wir wollen heute über die Bücher reden, die uns persönlich begegnet sind, kann man sagen.
Genau.
Die wir in unseren eigenen Bücherregalen gefunden haben und in denen wir Kontakt mit Vampiren hatten. Ich kann schon verraten, dass es zwei völlig unterschiedliche Varianten geben wird.
Ja.
Ne? Also dein Blutsauger ist ein völlig anderer als meiner. Ja. Bevor wir richtig loslegen, kommt aber jetzt natürlich erstmal diese Rubrik.
Die besten Bücher aller Zeiten.
Genau, ich erzähle mal gleich weiter. Es ist jetzt kein großes Geheimnis. Ich hätte auch genauso gut heute ein Buch nehmen können, über das wir gleich noch ausführlich reden werden, denn Bram Stokers Dracula ist immer mal wieder ein Kandidat für diese Rubrik, aber ich habe mir gedacht, wir werden dem Buch ja heute so viel Platz und Raum einräumen, dass ich was völlig anderes genommen habe, nämlich ein anderes Buch, an dem mein Blick immer wieder hängen bleibt, wenn ich überlege, was könnte man für den Podcast denn für diese Folge nehmen. Und zwar Die Menschheit hat den Verstand verloren von Astrid Lindgren. Das sind Kriegstagebücher von 1939 bis 1945. Dieses Buch ist 2015 erschienen und beinhaltet, wie gesagt, Astrid Lindgrens persönliche Tagebücher, die sie am 1. September 1939 mit dem Satz begonnen hat: Oh, heute hat der Krieg begonnen. Niemand wollte es glauben. Astrid Lindgren war zu dieser Zeit noch nicht bekannt als Autorin. Sie hatte zwar schon ein paar Kurzgeschichten geschrieben, aber Pippi Langstrumpf zum Beispiel gab es noch gar nicht. Sie war eigentlich noch keine Autorin, sondern sie hat als Sekretärin gearbeitet im Königlichen Automobilclub. Und später wurde sie dann auch vom schwedischen Nachrichtendienst, weil sie eben gut tippen konnte und für Bürotätigkeiten offensichtlich sehr gut geeignet war, dazu verdonnert, an der Zensur teilzunehmen. Sie musste also deutsche Briefe lesen und bekam dadurch einen tieferen Einblick in die Kriegsgeschehen zu der Zeit. Das war so um 1940 rum. Und sie hat also ganz am Anfang noch wirklich sehr nüchterne, trockene Sätze geschrieben. Da merkte man, dass das noch Projekt-Tagebuch noch am Anfang ist. So eine Art Chronik wollte sie machen. Sie hat es wirklich nur gemacht, um Bericht zu erstatten. Es sollte nichts Literarisches werden. Und das liest sich wirklich sehr interessant. Das ist tatsächlich ein Buch, das ich immer wieder zur Hand nehme. Das kann man einfach mal irgendwo aufschlagen und loslesen. Das muss man keineswegs von vorne nach hinten chronologisch durchlesen. Für sie war das so, dass die Invasion durch Stalin viel gegenwärtiger war, eine mögliche Invasion durch Stalin viel gegenwärtiger war, als das, was zu der Zeit in Deutschland passierte. Das kam erst nach und nach, eben durch das, was sie aus den Briefen erfuhr. Dieses sind tatsächliche Kriegstagebücher, das heißt, sehr viel Privates erzählt sie hier nicht. Was man weiß, einiges, was zu der Zeit in ihrem Leben passiert ist, dass zum Beispiel ihre Ehe kriselte und dass ihr Mann angefangen hat, stark zu trinken. Das sind alles so Dinge, die nur am Rande erwähnt werden. Was aber in dem Buch zu verfolgen ist, dass sie sozusagen eine Flucht aus dieser harten Realität in das Schreiben begonnen hat des Buches Pippi Langstrumpf. Also tatsächlich entstand das Buch Pippi Langstrumpf in dieser Phase zwischen 1939 und 1945. Also das ist ein Buch, das ich jedem empfehlen kann, der sich für eine neue Perspektive auf Zeitgeschichte interessiert. Wirklich, in Schweden hat das auch nach der Veröffentlichung eine Debatte in Gang gesetzt, was denn die schwedische Bevölkerung eigentlich über die Gräueltaten der Nazis wusste und was nicht. Sowas Ähnliches gab es in Deutschland auch mal, als die Tagebücher von Viktor Klemperer veröffentlicht wurden. Also ein Zeitdokument im wahrsten Sinne des Wortes und, wie ich finde, sehr lesenswert. Deswegen habe ich in dieser Folge Astrid Lindgrens Kriegstagebücher Die Menschheit hat den Verstand verloren als eines der Bestbücher aller Zeiten genommen.
Sehr schön. Ja, mir ging es tatsächlich ähnlich wie dir. Ich habe auch überlegt, nehme ich jetzt ein Vampirbuch oder nicht. Dann ist mir aber beim Stöbern meines Bücherregals zur Vorbereitung auf diese Folge Seelen von Stephanie Meyer in die Hände gefallen. Ich habe dieses Buch nach ihrer erfolgreichen Bissreihe gelesen, auf die wir später nochmal zurückkommen werden. Ich dachte damals, ob Stephanie Meyer nach Twilight etwas völlig anderes wohl gut rüberbringen kann, denn Seelen ist ein Science-Fiction-Roman und so viel kann ich sagen, sie kann das definitiv. Kurz zum Inhalt, auf der Erde, weit in der Zukunft, werden fast alle Menschen von sogenannten Seelen besetzt. Diese werden in die Körper eingepflanzt und übernehmen von da an alle Körperfunktionen. Es gibt nur noch wenige Menschen, welche Widerstand leisten, und diese verstecken sich. Einer dieser Menschen ist Melanie. Als sie nach einer gescheiterten Flucht geschnappt wird, wehrt sie sich mit aller Kraft dagegen, aus ihrem Körper verdrängt zu werden, und muss sich von nun an ihren Körper mit der Seele Wanda teilen. Mels Persönlichkeit und vor allem ihre Gefühle sind super stark, weil sie hat nämlich nur ein Ziel, sie will ihre große Liebe Jared wiederfinden. Wanda gerät immer mehr in den Bann dieser starken Gefühle, sodass sie sich bald auf die Suche nach einem Mann macht, den sie überhaupt nicht kennt, aber dennoch irgendwie zu lieben scheint. Mit Körper, Geist und Seele. Also ja, man kann sagen, es wird auch sehr romantisch. Auf den ersten Blick hält man hier ein unglaublich dickes Buch in der Hand. Es sind 900 Seiten. Und man könnte meinen, dass es echt Zeit und Muße dauert, da durchzukommen. Doch das ist falsch. Ich habe dieses Buch verschlungen. Ich wollte unbedingt wissen, wie die Geschichte von Wanda und Melanie endet, denn für mich schien ein Happy End für beide unmöglich. Ich will aber nicht zu viel verraten. Am besten lest ihr es selber. So viel ist gesagt. Das ist ein unglaubliches Buch, das tiefgründig ist und mich zum Lachen, als aber auch zum Weinen und zum Nachdenken gebracht hat.
Oh.
Ja, draußen.
Wann war das? Weißt du das noch? Ungefähr?
Ich habe die Bücher von Stephanie Meyer 2008 habe ich den ersten Twilight-Teil gelesen.
Ist das schon eine Weile her?
Ja, das heißt, ich war 11
da warst
oder
du 11.
12.
Ja.
Da müssen wir auch noch mal ein bisschen drauf rumreiten. Ne?
Ja, das ja. Also wir haben. Ich glaube, wir sind schon dabei, ins Hauptthema einzusteigen.
Wir sind zu weit.
Dann machen wir es jetzt richtig. Genau. Vampire ist das Thema. Du hast es schon gesagt. Wie sind wir denn drauf gekommen?
Genau. Wir haben jetzt die letzten Tage ja angefangen, Vorschauen zu sichten. Und dabei ist uns halt ein Trend aufgefallen. Bei verschiedenen Verlagen erscheinen unterschiedliche Vampirbücher. Und da sind wir quasi gleichzeitig darauf gekommen. Genau.
Also ich habe mich gefragt, ist das ein Trend, der jetzt wieder neu anfängt? Weil also 5, 6 Titel.
Das war schon auffällig.
Ja, sehr auffällig. Und dann fingen wir an, uns drüber zu unterhalten. Und dann haben wir festgestellt, dass wir beide, wie das hast du gerade versucht anzudeuten, hat natürlich mit dem Alter zu tun, dass wir völlig unterschiedliche Vorstellungen von Vampiren haben.
Genau.
Also ich glaube, Stephanie Meyers hast du schon erwähnt.
Genau.
Dein Vampir ist eher so ein Edward.
Ja, der gut aussehende, nette.
Ja, siehst du. Und bei mir ist das komplett anders. Also ich habe mit, ja, natürlich. Also wir haben ja in diesem Podcast ganz häufig die Situation, dass wir auch immer die Filme erwähnen. Und manchmal hat man den Eindruck, wir könnten auch genauso gut einen Film-Podcast machen. Aber es ist natürlich nicht von der Hand zu weisen, dass Dracula und Vampire eben durch Filme besonders populär geworden sind.
Ja.
Ne? Besonders in den 60er Jahren gab es ja diese Filme mit Christopher Lee. Ja, und auf jeden Fall Bram Stokers Dracula, das habe ich eben schon mal erwähnt. Und das ist für mich eben ein Buch gewesen, das habe ich auch schon, das ist bestimmt auch gar nicht so weit weg von der Jahreszahl, die du gerade genannt hast. Allerdings, das ist schon sehr lange her, dass ich das gelesen habe. Und das ist eben für viele das Ur-Vampir-Buch eigentlich.
Der Klassiker.
Der Klassiker, ne? Also das am meisten bekannte, aber eigentlich ist es gar nicht unbedingt das erste Buch, was sich mit Vampiren auseinandersetzt oder eben einen Vampir als Hauptperson hat, sondern eben eins, das eine breite Öffentlichkeit erreicht hat, ne? Ich habe mich da mal ein bisschen mit beschäftigt, bevor ich gleich näher auf Bram Stokers Dracula zu sprechen komme. Ganz witzig. Also Dracula ist 1897 erschienen und es gibt eine ganz interessante Geschichte. 1816 wird auch das Jahr ohne Sommer genannt, weil ein Jahr vorher der indonesische Vulkan Tambora ausgebrochen ist und dann wohl im Sommer 1816 dafür gesorgt hat, dass sowohl in Amerika als auch in Europa, in weiten Teilen Europas, monatelang schlechtes Wetter war. Und es hat auch wirklich tagelang, wochenlang geregnet. Es war wirklich kein Sommer. Das war so, dass dann im umgangssprachlichen, im englischsprachigen Raum das scherzhaft dann immer 1800 froze to death genannt wurde. Und die Deutschen haben dann immer gesagt 1800 und erfroren. Also das war dann so ein Wortwitz. Zu dieser Zeit gab es am Genfer See eine Gruppe von Schriftstellern, unter anderem Mary Shelley. Sie hieß damals noch nicht Shelley, aber ihr zukünftiger Ehemann war schon dabei. Aber ich nenne sie jetzt einfach mal Mary Shelley, weil sie unter dem Namen eben halt bekannt geworden ist. Lord Byron und der englische Schriftsteller und Arzt John Polidori waren in der Villa Diodati am Genfer See und waren eben halt mehr oder weniger durch das schlechte Wetter gefangen in dieser Villa und haben mit Drogen experimentiert und einigen anderen spirituellen Dingen und haben sich die Abende eben damit verbracht, dass sie sich gegenseitig Grusel, Horror, Schauergeschichten vorlesen wollten, die sie selber geschrieben hatten. Daraus resultierte unter anderem von Mary Shelley Frankenstein.
Was?
Und das muss eine sehr kreative Runde gewesen sein. Und dieser Arzt John Polidori hat eben halt auf 7-8 Seiten eine Kurzgeschichte skizziert, die er Der Vampir genannt hat, damals noch mit Y. So eine Geschichte, die gar nichts zu tun hat mit dem Vampir, den man von Bram Stoker kennt. Also nichts mit Transsilvanien und irgendwelchen finsteren Gestalten, sondern eben eher so eine Art vornehmer, adliger Herr. Und die Umstände sind nicht mehr genau bekannt, aber dieser Text wurde später dann immer Lord Byron zugeschrieben. Also offensichtlich haben die beiden sich da so ein bisschen gegenseitig die Texte weggenommen. Er wird häufig immer genannt, wenn es um den englischen Gentleman-Vampir, wenn man so will, geht, den dieser John Polidori eben da skizziert hat. So, und diese Geschichte, die hat dann später auch den irischen Schriftsteller Bram Stoker erreicht. Er hat also diesen Typus des adligen, geheimnisvollen älteren Herrn genommen und ihn mit anderen Sagenstoffen vermengt, die man aus rumänischen Transsilvanien aus der ganzen Ecke, da ist es eben halt ein anderes Vorbild gewesen. Da ist es Vlad der Fähler gewesen. Das war eben eine historische Figur, die auf Schlachtfeldern unglaublich brutal angeblich Leute gehäutet, gefällt, also ganz schreckliche Dinge, war dann eben eine Art, ja, also Monster oder Horrorfigur, die dann auch die Fantasie der Bevölkerung so ein bisschen als Mythos angeregt hat. Und dieser Bram Stoker hat halt aus diesen unterschiedlichen Stoffen dann eben den Dracula, Graf Dracula kreiert und erfunden. Und hat dann ein Buch geschrieben. Und das ist wirklich eins meiner Lieblingsbücher, muss ich wirklich sagen. Also das ist von der ganzen Art und Weise, wie es geschrieben ist, erstmal so, dass es eine Art, ja, formal ist es eigentlich eine Mischung aus Tagebucheinträgen, Briefen und Zeitungsartikeln. Es gibt keinen allwissenden Erzähler, sondern es ist eben so ein Mischmasch. Das ist so ähnlich wie bei Arthur Conan Doyle, der hat das damals auch gemacht. Ganz modern war aus damaliger Sicht, dass man Mitschriften von Phonographaufnahmen lesen konnte. Das war damals so der letzte Schrei. Und das Buch setzt sich halt zusammen aus ganz vielen verschiedenen Berichten. Und gerade die ersten paar Kapitel, die sind wirklich nach allem, auch was man heute kennt, wirklich nervenzerfetzend spannend, finde ich. Da fährt einfach dieser Jonathan Harker mit einer Kutsche dahin, weil er sich eine Immobilie angucken soll, also sprich ein altes Schloss. Und auf dem Weg dahin wird er schon von den Leuten so ein bisschen mitleidig angeguckt, was will er denn da? Und dann lernt er eben halt diesen Grafen kennen, der da als einziger offensichtlich haust und der sehr strenge Regeln hat. Der sagt, sie dürfen sich gerne umschauen, schlafen dürfen sie aber nur in einem Zimmer. Okay. Und natürlich regt das seine Neugier an und er fängt an, nachts im Haus rumzusuchen und so weiter. Die Story kennt man ja auch. Und so taucht dann nachher diese Figur des Grafen Dracula auf, der dann ja offensichtlich in Spiegeln nicht zu sehen ist, der an Wänden hochklettern kann, der offensichtlich auch aus dem Fenster springt und wegfliegen kann, also der so verschiedene Dinge machen kann, die so übersinnlich oder überirdisch zu nennen sind. Und im Keller stehen halt ganz viele Holzkisten mit Erde. Und das ist einfach so eine Art Horror-Grusel-Geschichte, weil er dann...
Ich habe auch schon leichte Gänsehaut.
Ja, weil die Geschichte, auch der Jonathan Huck erzählt das ja da in Tagebüchern und man lebt so richtig mit der Verzweiflung mit ihm. Man kriegt am Ende das Gefühl, ja, ich komme ja nicht mehr lebend raus und so, und dann bricht das Tagebuch ab und dann schwenkt das Buch um nach London in eine Irrenanstalt und dann schließt sich nachher der Kreis. Also super Buch, kann ich jedem empfehlen. Auf jeden Fall hat diese Art Darstellung dieses Grafen, der eben sehr viel besonder, also der sehr schmales, blasses Gesicht, eine sehr große Nase, sehr, sehr blutunterlaufene Augen, sieht auch alt aus und wirkt einfach unheimlich. Ne? Das sind so die, er wird gar nicht näher beschrieben, das sind so das ist so die Skizze, wie man ihn sich vorzustellen hat. Ja, das war so. Das ist so mein Dracula. Ne, später ist er mir dann nochmal begegnet, beziehungsweise er nicht, aber eben es gibt einen anderen Autoren, der in dieser Podcast-Serie schon sehr häufig genannt wurde, aber wir kommen einfach auch nicht an Stephen King vorbei. Berühmtes erstes Buch Carrie ist ja erschienen in Anfang der 70er und sein zweites Buch 1975 war eben Brennen muss Salem. Und das war auch eins, das mich sehr fasziniert hat. Denn da hat er nichts anderes als eine Adaption des Stoffes von Bram Stokers Dracula gemacht. Er erzählt also quasi die gleiche Geschichte, nur in die Gegenwart und leicht verändert. Also aus einem typischen Stephen King-Stoff. Aber ganz viele Parallelen, und im Buch wird andauernd auf das Buch Dracula auch Bezug genommen und es liegt immer rum und es gibt Leute, die das kennen, und das ist einfach total gut gemacht. Ne? Und das ist ein anderer Vampirroman. Da ist die Story ähnlich. Auch ein junger Mann, der jetzt erfolgreicher Schriftsteller ist, kommt zurück in seine Heimatstadt und es gibt da dieses Spukhaus, mit dem er eine gruselige Erfahrung aus seiner Kindheit verbindet. Und er will jetzt sein Trauma bekämpfen und will gleichzeitig das Haus benutzen, um es als Inspirationsquelle für sein neues Buch zu nehmen. Und da will er das kaufen, stellt dann aber fest, es haben kurz vorher zwei andere ältere Herren ihm sozusagen vor der Nase weggekauft. Kurt Barlow und Richard Straker. Und diese beiden Herrschaften eröffnen im Ort ein Antiquitätengeschäft. Und nach geht es dann, wie bei King, immer sehr langsam los. Plötzlich verschwinden Leute, Menschen werden gefunden, die blutarm sind. Der Totengräber des Ortes hat plötzlich Bissmale am Hals und so weiter und so weiter. Und dann nimmt die Geschichte richtig Fahrt auf. Und so ähnlich wie bei Dracula wird dann eine Gruppe von Helden gegründet, die dann, wie bei Dracula, habe ich gerade gar nicht erzählt, also Richtung Transsilvanien fährt, um den Grafen zu erledigen. Okay. Und da nimmt man eben den Holzpflock mit und Knoblauch, all das, was man da kennt.
Knoblauch, richtig.
Genau.
Nicht da, also wir sind vorbereitet.
Ja, genau, also es kann uns heute nichts passieren. Na? Ja, und das ist halt in dem Buch ähnlich. Und bei Stephen King fließt natürlich viel mehr Blut und es ist viel horrormäßiger und viel brutaler. Aber trotzdem ein klasse Buch. Und das sind so meine Begegnungen mit Vampiren. Und dann eben halt noch, was ich aber gar nicht mehr so richtig in Erinnerung habe, Anne Rice. Die hat ja, glaube ich, auch Interview mit einem Vampir geschrieben, was berühmt geworden ist, tatsächlich berühmter mittlerweile durch die Verfilmung, glaube ich, mit Tom Cruise ist.
Ja.
Ist, glaube ich, eins von mehreren Bänden gewesen. Und sie hat ganz eindeutig sich auf den Grafen von dem Polidori bezogen. Das hat sie auch im Vorwort erzählt. Das fand ich also ganz witzig. Ja, also der in dieser Genfer Villa da entstanden ist. Ne? So gesehen haben die sich alle so ein bisschen gegenseitig inspiriert.
Das ist sehr interessant.
Also das sind meine Vampire, Patricia. Ja. Was hast du denn für welche?
Ja, es ist wie du ja auch schon gesagt hast, irgendwie keine Überraschung, dass wir beide ein komplett anderes Bild von einem Vampir haben. Jetzt reite ich selber ein bisschen drauf rum, weil ich jünger bin. Ich hatte meinen ersten Berührungspunkt mit einem Vampir tatsächlich 2008, als ich mit 11 Jahren im Kino den ersten Teil der Biss-Reihe von Stephenie Meyer als Twilight-Verfilmung gesehen habe.
Durftest du da dann überhaupt schon rein?
Ich musste meinen Papa mitschleppen.
Ja, kann ich mir vorstellen.
Ich glaube, ich kann mich da nicht mehr so ganz dran erinnern, aber ich glaube, er war nicht so begeistert. Nicht so begeistert wie ich,
ja.
Weil Twilight ist ja wirklich die beliebteste Vampir-Serie nach den 2000ern und hat einfach alle erreicht. Der erste Band Bis zum Morgengrauen ist ja auf Englisch 2005 erschienen. Und auf Deutsch bei Carlsen 2006. Und so ging das dann auch, dass die kamen, jedes Jahr kam einer. Band 2 kam schon 2007, Band 3 2008. 2009 kam dann Bis zum Ende der Nacht. Und 2020 kam jetzt ja auch endlich noch Bis zur Mitternachtssonne. Das ist die Geschichte aus Edwards Sicht. Genau, also mit ihrer Reihe hat Stephenie Meyer Weltbestseller kreiert, die bis heute bekannt und beliebt sind. Und einen großen Vampir-Hype gestartet.
Kann ich mich gut dran erinnern, ja.
Ja, genau, die durch die Verfilmung, da komme ich gleich nochmal zurück, durch die Verfilmung mit Robert Pattinson als Edward und Kristen Stewart als Bella nur nochmal verstärkt wurden. Fast jeder hat von Bella Swan, die 17-Jährige, und ihrem Gefühlschaos bezüglich Edward und Jacob gehört. Ich kann mich tatsächlich auch noch an Diskussionen in der Schule erinnern. Sag mal, in welchem Team bist du jetzt? Bist du Team Edward oder bist du Team Jacob? Ich hab mich letztens noch mit einer Freundin darüber unterhalten, dass wir Plakate hatten, das Zimmer war voll, ja, und dass wir den Filmschmuck gesammelt haben. Also ja, ich war ein richtiges Fangirl, kann man so sagen. Deswegen habe ich alle Teile auch hintereinander sehr weggesuchtet. Der Vampir von Stephenie Meyer ist komplett, nicht komplett anders, als man ihn von Dracula zum Beispiel kennt. Aber er ist hier, ist er gut aussehend, anziehend und lebt unter den Menschen verborgen. Die Abneigung der Sonne hat Stephenie Meyer übernommen, hat aber hier eine Kleinigkeit verändert, denn die Vampire hier glitzern im Sonnenlicht. Also sie gehen jetzt nicht in Feuer auf und zerfallen zu Asche. Es gibt auch noch andere Punkte, die sie übernommen hat. So zum Beispiel, es gibt eine bestimmte Art der Vernichtung, hier aber kein Holzpflock, sondern es muss Verstümmelung sein und Feuer. Unsterblichkeit, unverwundbar und ja, auch die Notwendigkeit von Blut als Nahrung. Aber auch hier hat sie wieder eine Kleinigkeit geändert, denn die Cullens, das ist die Familie bei Twilight, trinkt nämlich zum Beispiel Tierblut. Dadurch verschwindet das Rot aus den Augen, was ja hier als Metapher für das Böse ist, und weicht einer goldenen Iris. Diese kleine Änderung macht den Vampir so weit freundlich, sage ich jetzt mal, dass er seinen Platz im Herzen vieler LeserInnen, aber vor allem in Bellas Herz bekommen hat. Man kann sagen, es ist sehr romantisch natürlich und vielleicht auch dieses eine Lieblingszitat noch aus dem ersten Teil. Ich glaube, da wird es dann auch nochmal deutlicher, wie romantisch das eigentlich auch ist. So verliebt sich der Löwe in das Lamm.
Aber das ist ja echt interessant, weil für dich, hat das denn überhaupt Horrorelemente?
Nicht wirklich. Also die im ersten Teil gibt es ja einmal eine dieser Vernichtung. Da wird ein Vampir verstümmelt und
Aber es ist doch eher eine Love Story als.
Aber es ist tatsächlich geht es mehr um die Love Story, weil es ist die Liebesgeschichte. Und damals, die ganzen Mädels in der Schule wollten alle so eine Liebesgeschichte haben. Also es geht halt nicht mehr um diesen bösen Vampir. Also,
ja, und das hat dich halt geprägt dann.
Total geprägt.
Bist du nicht die Einzige.
Nee, genau.
Die wir gleich ja noch sehen werden. Denn es gibt ja so viel Nachfolger und Serien. Also vielleicht mal grundsätzlich gesagt, dass wir können heute nicht über alles reden. Nee, es gibt also unzählige Autoren und auch sei es jetzt Wolfgang Holbein oder alle möglichen Reihen, die Autoren, die da sich dran beteiligt haben. Und es gibt zig Reihen und Bücher, die sicherlich erwähnenswert sind. Wir können vielleicht einen kleinen Aufruf starten. Macht doch mal mit und kommentiert, was wir alles heute vergessen haben.
Ja.
Oder schreibt uns gerne in die Kommentare, wo, das erzähle ich euch nachher nochmal genau, welche Vampire ihr mögt oder welche Reihen ihr findet, über die wir heute unbedingt hätten sprechen sollen. Einfach mal ein bisschen Feedback wäre ganz gut. Das bietet sich bei diesem Thema auf jeden Fall an.
Auf jeden Fall. Aber du hast es ja aber auch einmal erwähnt, wir beziehen uns jetzt ja hier auf Bücher, die wir aus unserem Regal haben. Also unsere Berührungspunkte mit den Vampiren und natürlich haben wir nicht alle Vampirbücher im Regal.
Ja, also ich kann mich, für uns war das einfach so damals, also für uns meine ich jetzt, da warst du auch noch keine Buchhändlerin, da warst du ja noch wesentlich jünger. Ne?
Ja,
für uns war das einfach nur, für das Team Icing war das damals einfach der neue Hype nach Harry Potter, wenn ich mich richtig erinnere.
Ja,
also es war
definitiv
so, dass nach Potter kam erstmal lange Zeit nichts und dann gab es immer diese Ankündigung, was wird denn jetzt der nächste Potter und könnte es Artemis Fowl sein oder könnte es, ne? Und da gab es ganz viele Versuche, die auch, aber es war wirklich eine Phase, wo junge Leute endlich wieder richtig viel gelesen haben. Und dann kam tatsächlich mit diesen Bissbüchern, kam dann wirklich das, was man einen Hype nennen könnte. Da war wirklich auch Verkaufszahlen technisch und auch was die Nachfrage anging und die ganze Begeisterung, das ganze Drumherum.
Wie schnell bei den Bücher ja auch übersetzt worden sind.
Ja.
Ne? Also es ist auf Englisch der erste Band 2005 und 2006 gab schon den ersten Teil auf Deutsch. Das ist ja auch schnell.
Ja, das war also, da wurde das dann, glaube ich, langsam global.
Ja.
Das ist ja, kann man ja so sagen.
Ja.
Und hat natürlich dann zur Folge, dass Stephanie Meyer mal eben, ich weiß nicht, heißt die Meyers oder Meyer?
Meyer.
Ich sehe es gerade auf dem Buch. Stephanie Meyer hat dann also nachhaltig eigentlich das Bild einer seit über 100 Jahren bekannten literarischen Figur eigentlich komplett umgedeutet.
Also eigentlich haben wir dann ja hier eine Neuinterpretation eines Vampirs. Also sie
oder
hat
so
natürlich Dinge übernommen aus dem Mythos, aus der Legende. Aber hat auch Dinge verändert, um ihn halt irgendwie freundlicher zu machen oder ich weiß nicht, wie ich es anders formulieren soll.
Ja, ein bisschen liebenswerter oder auch ein bisschen sexuell auch attraktiver, weil ich glaube, dass das auch ein ganz großes Thema ist.
Ich weiß nicht, wovon du redest.
Ja, also ich möchte dann noch weiter ausführen, dass der nächste große Hype, an den ich mich erinnern kann, dann in den Nagen danach, glaube ich, die Shades of Grey Trilogie war.
Och nein.
Gab es da irgendwelche
Wirklich? Nein, das kann
ein anderes
nicht.
Anderes Thema, andere Folge. Vielleicht irgendwann mal. Aber ich kann mich erinnern, dass du, jetzt greife ich vielleicht vor, also du hast doch in den letzten Jahren hier bei uns im Hause auch einen sehr dicken Wälzer weggesuchtet und empfohlen, in dem es auch um Vampire geht.
Ja, du guckst schon so dahin, der liegt da, ne?
Ja.
Tatsächlich würde ich da gleich nochmal dazu kommen, weil ich da nochmal einen anderen Vampir kennengelernt habe.
Okay.
Ich würde erstmal gerne noch auf die Reihe House of Night von PC Cast kommen, weil wir auch hier einen komplett neuen Vampir haben. Die Existenz der Vampire ist kein Geheimnis. Sie leben unter den Menschen. Normal ist nicht gesagt, weil das Zusammenleben gestaltet sich schwierig. Also was ich hier sehr interessant finde, ist, dass der Vampir hier nicht durch einen Biss entsteht oder die Verwandlung dadurch entsteht, sondern es gibt sogenannte Späher, die durch die Stadt laufen und die Menschen mit einem Mal auf der Stirn kennzeichnen und dadurch langsam zu einem Vampir werden. Die Verwandlung ist allerdings ziemlich gefährlich, denn sie dauert mehrere Jahre und es ist tatsächlich ungewiss, ob die jungen Vampire diese Verwandlung überhaupt überleben. In dieser Reihe geht es um die 16-jährige Sori. Sie wird mit einer Mondsichel auf der Stirn gekennzeichnet, wird von ihrer Familie verstoßen und muss für ihre Verwandlung ins House of Night. House of Night ist ein Internat für Jungvampire, ein Ort, an dem nur Vampire zur Schule gehen, um alles zu lernen, was sie später für ihr späteres Leben als Vampir wissen müssen. Zum Beispiel den Blutdurst zu kontrollieren, denn sie wollen den Menschen gar nicht schaden. Sie brauchen auch, ehrlich gesagt, nur ganz bisschen Blut, um zu überleben. Und auch haben die Jungvampire magische Fähigkeiten, die mich hier tatsächlich ein bisschen an andere magische Wesen erinnert, wie zum Beispiel Hexen oder Hexer. Im Großen und Ganzen haben wir auch hier wieder eine neue Interpretation des Vampirs, denn er ist grundsätzlich kein bösartiger Untoter, hat zwar blasse Haut, braucht ein wenig Blut, die Sonne ist nicht der liebste Aufenthaltsort, aber sie gehen nicht in Flammen auf und zerfallen auch nicht zur Asche.
Ist das eher ein Jugendbuch eigentlich?
Ja, hat tatsächlich angefangen als
Meine
Jugendbuch,
ich, ne?
genau. Ich weiß gar nicht, der erste Band ist 2007 erschienen, also kam dann ja auch kurz nach Twilight und es sind insgesamt 12 Bände.
Ach ja, siehst du.
Genau. Ja, es ist tatsächlich mehr ein Jugendbuch.
Ja, auch interessant.
Jetzt
Ja.
würde ich tatsächlich
Ja,
zu dem Buch
klar,
kommen,
ja.
was du schon vorgegriffen hast, ein bisschen. Genau, Das Reich der Vampire von J. Christoph. Das ist letztes Jahr im Juni erschienen bei Thor Fischer. J. Christoph ist bekannt durch seine Nevernight-Reihe und hat mit Das Reich der Vampire ein Megabuch geschrieben. In den anderen Reihen wurde der Vampir jetzt ja sehr romantisiert, ne? Er ist gut aussehend, anziehend, makellos. Das ist hier nicht der Fall.
Und harmlos, habe ich den
Harmlos?
Eindruck manchmal. Ja,
Ach
ja,
so, okay. Ja, stimmt. Okay, verstehe. Also hier ist er nicht harmlos. Hier kommen wir wieder zurück zu dem Mythos, dem grauenvollen Blutsauger. Ja, J. Christoph hat sich einfach, er hat jetzt hier nichts Neues erfunden. Er hat einfach die Dinge, die man von der Legende der Vampire kennt, hat er einfach genommen und hier wirklich ein klasse Buch geschrieben. Ich versuche mal die 1000 Seiten mal kurz zu umreißen.
Ja.
Ich habe das Gefühl, dass ich irgendwie, wenn ich mir diesen Stapel Bücher da so angucke, dicke Bücher mein Ding sind.
Also knapp 1000 Seiten würde ich sagen, ne?
Das sind 1000 Seiten tatsächlich. Ich habe extra noch mal nachgeguckt. Aber wie gesagt, ich versuche mal ganz kurz zu umreißen. Vor 27 Jahren ist für immer die Sonne untergegangen und somit war das Schicksal der Menschen besiegelt. Die Vampire können nun auch am Tag jagen und erobern Stück für Stück das Reich. Es gibt vier mächtige Vampirhäuser und ein Clan ist grausamer und brutaler als der andere. Unter ihnen herrscht ein unbarmherziger Krieg. An wenigen Orten ist ein Leben für Menschen überhaupt noch möglich. Es dreht sich hier alles um Gabriel. Er ist ein Silberwächter und eigentlich die letzte Rettung der Menschen. Er ist aber leider der Letzte seines Ordens und fristet sein Dasein als Gefangener der Vampire. Diese wollen seine Geschichte festhalten, weshalb Gabriel in seiner Zelle einem Geschichtenschreiber, einem Vampir, seine Lebensgeschichte erzählt. Der Verlag selbst vergleicht sogar das Buch mit Interview mit einem Vampir, was ich ziemlich cool fand. Ich habe tatsächlich Interview mit einem Vampir jetzt nicht gelesen, aber ich glaube, es kommt einfach daher, dass die Geschichte halt Stück für Stück erst entsteht, weil Gabrielle ja hier interviewt wird quasi. Ne? Ja, also ich habe mit diesem Buch halt noch einen anderen Vampir kennengelernt, so ähnlich wie, also nein, was heißt ähnlich? Also eigentlich ja den du uns
Ja.
ja vorgestellt hast. Brutal, bösartig, will die Menschen eigentlich vernichten. Hier hält der Vampir tatsächlich die Menschen auch wie Haustiere oder jagt sie brutal.
Ja, also ich habe es nicht gelesen,
Es
aber
ist.
ich sehe, wer das kauft, ne? Und ich stelle fest, das hat, also wie du es jetzt erzählt hast, hat das auch durchaus, ich sag jetzt mal, Anklänge an Game of Thrones,
Ja,
zum Beispiel, ne?
definitiv.
Also da lesen eindeutig, dieses Buch wird wiederum eindeutig eher von männlichen Lesern
Ja.
gekauft. Während ja die anderen Reihen, die du eben vorgestellt hast, eindeutig eher
Ja, tatsächlich.
anders unterwegs waren. Und
Genau.
wird, glaube ich, auch fortgesetzt.
Genau. Also ich hoffe, ich habe jetzt leider noch nichts in den Vorschauen gesehen. Es ist aber in Planung, dass es eine Reihe wird. Und ich hoffe, dass das jetzt sehr bald ist.
Denn, ja, verkaufst du regelmäßig sehr gut hier bei uns.
Ja.
Also das ist einer der Titel, die auf lange Sicht hier schon gut liegen und gut laufen.
Mag ich auch echt gerne empfehlen. Aber ich möchte auch noch mal ganz kurz betonen, es ist nichts für schwache Nerven. Nee,
klingt so.
Das ist
ja
wirklich.
Aber dann schließt sich ja fast der Kreis, denn eigentlich sind Vampire ja nichts für schwache Nerven. Und ich finde es eigentlich auch ganz schön, dass es auch sowas noch gibt. Sind wir mit unseren Begegnungen am Bücherregal fast schon durch, oder?
Ja, genau.
Ja, denn jetzt, wo ich gerade sagte, der Kreis schließt sich. Also eingangs hatten wir ja erwähnt, dass eben in diesen Vorschauen und in den Programmvorschauen für den Bücherherbst viele neue Reihen schon angekündigt sind. Und wir haben jetzt einfach mal, ich weiß nicht, 4 oder 5 rausgepickt. Ich habe hier zum Beispiel eins, was in der nächsten Woche erscheinen wird. Vampyria, der Hof der Finsternis, wird im Blanc-Vallée Verlag erscheinen als Band 1 einer Trilogie. Das Buch sieht aus, wie als wäre es aus dem Lux Verlag. Es hat ein schickes, tolles Cover mit einem farbigen Buchschnitt. Und ich kann nichts anderes tun, als einfach mal den Klappentext kurz vorlesen. Ich glaube, das mache ich einfach mal. Vampire in Versailles, der Auftakt der großen romantischen Fantasy-Saga. Jeanne Frodlac wird sterben, denn sie befindet sich gegen ihren Willen in der Kutsche eines in sie verliebten adligen Vampirs auf dem Weg nach Versailles. Am Hof der Finsternis herrscht nämlich seit 300 Jahren Ludwig der Unwandelbare als König der Vampire. Während die Adligen nichts mehr begehren, als durch die Gunst des einstigen Sonnenkönigs unsterblich zu werden, müssen einfache Menschen wie Jeanne ihr Blut als Steuer abgeben. Doch zum Glück wird sie für eine Adlige gehalten, die nach ihrer Ausbildung in eine Vampirin verwandelt werden soll, falls sie die gefährlichen Prüfungen besteht. Doch Jeanne hat andere Ziele. Sie wird dem König nicht dienen, sondern ihn stürzen, denn sie kennt nur ein Ziel, Rache. Das ist dann der erste Band. Band 2 und Band 3 sind schon angekündigt. Also da ist wieder eindeutig diese Verquickung von Liebesgeschichte, Romantik und Schlösser, ein bisschen Gothic, keine Ahnung. Also eine neue Art, neue Mixtur. Vielleicht findet das Leserin. Bin mal sehr gespannt. Und was mir noch aufgefallen ist, bei Heine wird im September das Buch Vamps erscheinen von Nicole Arendt. Und auch da lese ich einfach kurz den Klappentext vor, dann kann man sich ja sein eigenes Bild davon machen. Hoch in den Schweizer Alpen liegt gut vor den Blicken der Menschen verborgen ein Internat. Keine gewöhnliche Schule, sondern eine hochmoderne, luxuriöse Eliteschmiede für Vampire. Aus allen Teilen der Welt schicken die reichsten und mächtigsten Vampirfamilien ihre Sprösslinge hierher, damit sie die Fertigkeiten lernen, die sie brauchen, wenn sie ihren Platz in der Vampirgesellschaft einnehmen wollen. Neben ihrem strengen Lehrplan gehören Intrigen, Sex und Partys zum Alltag der verwöhnten Jungvampire. Es ist eine Welt, in die der 18-jährige Dylan so gar nicht passen will. Der Halbvampir sieht sich aufgrund seiner menschlichen Seite von vornherein in der Außenseiterrolle. Doch Blut lügt nicht und in Dylans Blut schlummert eine uralte Macht, die ihn schon bald an die Spitze der Elite-Akademie katapultiert.
Du bist die ganze Zeit nur so am Lächeln, das ist so witzig.
Tut mir sehr leid. Ja, ich nehme das amüsiert zur Kenntnis, aber bin ja mal gespannt. Also hier steht Gossip Girl meets The Royals meets Twilight. Das wird dann hinten drauf stehen.
Ich habe tatsächlich gerade ein bisschen an House of Night gedacht,
ja,
als ich den Klappentext so gehört habe, weil Internat ist so ein Ding.
Ja, und dann steht hier noch der Trend im jungen Buchmarkt, Vampire sind die Sensation auf TikTok. Ja. Genau, also jetzt haben wir des Rätsels Lösung.
Ja.
Das sind also 2 Reihen, die wir auf jeden Fall vorrätig haben werden. Wir probieren das einfach mal aus, wir schauen mal, ne, was TikTok dazu beitragen kann. Vielleicht funktionieren auch die tollen Cover und vielleicht sind ja die Geschichten auch einfach super. Wir haben ja noch keine Gelegenheit gehabt, das zu lesen.
Werden wir aber nachholen?
Genau.
Also ich werde es nachholen.
Mal gucken.
Krieg dich wahrscheinlich nicht dazu.
Mal sehen.
Okay, also ich habe tatsächlich auch noch 4 Bücher, glaube ich sogar, die mir aufgefallen sind, auf die ich mich persönlich auch am meisten freue. Und zwar habe ich hier einmal King of Battle and Blood von Scarlett Clare, was jetzt vor kurzem auch bei Lux erschienen ist. Auch hier hat die Erstauflage einen Farbschnitt. Es wird eine Reihe, der zweite Band ist auch schon angekündigt, der jetzt, glaube ich, auch im Herbst rauskommt. Scarlett Clare ist mit ihrer Reihe Touch of Darkness berühmt geworden, die ich auch sehr gerne gelesen habe. Aber hier traut sie sich jetzt endlich was Neues, und zwar, ne, geht es hier um Vampire, Hexen und Monster. Ich lese auch hier einmal ganz kurz den Klappentext vor, weil ich habe leider, habe ich es noch nicht gelesen. Genau. Wir haben hier Prinzessin Isolde, ist die Thronfolgerin. Sie hält nichts von den üblichen Rollenklischees und möchte in der Zukunft ihrem Vater als mächtige und unabhängige Königin nachfolgen. Doch der Krieg zieht über ihre geliebte Heimat und um ihr Volk zu retten, ist Isolde widerwillig bereit, den geheimnisvollen Vampirkönig Adrian zu heiraten. Isolde will unbedingt der magischen Anziehung widerstehen, die Adrian auf sie auszuüben scheint. Sie soll ihn hassen, hintergehen und töten und sich auf keinen Fall in ihn verlieben. Ja, ich glaube, dazu muss ich auch nicht viel sagen.
Isolde also.
Ja.
Hat mir Bella besser gefallen.
Okay. Genau. Der Lux Verlag legt auch Vampire Academy neu auf als Hardcover. Erscheint jetzt im August. Da bin ich auch schon richtig gespannt drauf. Der Kiss Verlag bringt eine neue Reihe raus mit When the King Falls von Marie Nienhoff. Erscheint im Oktober und der zweite Band The Queen Will Rise erscheint im Januar 2024. Genau, seit Jahrhunderten herrschen die Vampire mit harter Hand über die Menschheit. Doch im Untergrund hat sich eine Rebellion gebildet. Eine Gruppe von Menschen, die nicht länger bereit ist, diese Unterdrückung hinzunehmen. Auch Florence ist Teil dieses Widerstands. Mit ihr hat die Rebellion erstmals die Chance, eine Attentäterin in das Schloss des Vampirkönigs einzuschleusen. An jeder Wintersonnenwende wählt der König eine neue Blutbraut aus, von der er sich nähern will. Und dieses Jahr gehört Florence zu der Kandidatin. Sie soll ihn dazu bringen, sich für sie zu entscheiden. Und sie wird all das gegen ihn benutzen, um ihn zu töten. Es sei denn, ihr Herz verrät sie. Also wir erkennen langsam ein Muster, glaube ich.
Ja, ich glaube.
Okay, aber ich habe noch zu guter Letzt eins habe ich noch. Und zwar Blood Rush, Kuss der Unsterblichkeit, erscheint demnächst bei Piper. Ist bis jetzt ein Einzelband und ist ein Fan für Fans von moderner Romantasy. Nach dem rätselhaften Tod ihrer Eltern flüchtet Grace in eine neue Stadt. Bei ihrer Lieblingsbeschäftigung, dem Fechten, begegnet sie dem selbstverliebten Will, der ihr Blut auf mehr als eine Art zum Kochen bringt. Als sie sein Geheimnis aufdeckt, ändert sich jedoch alles. Überraschung, er ist ein Vampir. Grace stolpert mitten hinein in eine gefährliche Welt voller Intrigen und Machtspiele und steht plötzlich vor der Wahl zwischen dem Tod und dem ewigen Lieben als Vampir.
Ja, ich glaube, man kann sagen, die Verlage geben echt alles.
Ja.
Na, wir sind mal gespannt. Also einige oder sicherlich die meisten von diesen Büchern, die wir jetzt gerade kurz mal umrissen haben, werden dann bei uns ausliegen. So wie ich mir das jetzt gerade vorstelle, wird es wahrscheinlich schon fast ein eigenes Regal dafür geben müssen. Mal sehen. Gesagt. Also die Verlage, die werden ja natürlich schon zu Recht vorher analysiert haben, dass diese Bücher Nachfrage erzeugen. Denn natürlich ist es ja spannend, wenn man Vorschauen aufschlägt, die ein halbes Jahr Bücher behandeln, die ein halbes Jahr später erscheinen und plötzlich springt einem aus jeder Vorschau das neue Trendthema entgegen, von dem man vorher noch gar nichts wusste.
Eigentlich ist es ja interessant, genau.
Ja.
Also man kann schon sagen, man kann gespannt sein, in welche Richtung der Vampir sich vielleicht weiterentwickelt.
Ja. Okay, dann werde ich mir nachher noch mal ein paar Blutorangen zu Hause ausdrücken. Und ich glaube, wir haben ihn jetzt ausführlich besprochen, den Blutsauger.
Ja.
Oder was meinst du?
Ja, ich glaube schon.
Ja, vielleicht waren ein paar gute Tipps dabei. Kommt zu uns, fragt uns, wenn ihr irgendwas wissen wollt zu den vorgestellten Titeln. Ja, eben schon mal der Aufruf, einfach zu schreiben. Das beinhaltet auch sowieso den Aufruf, uns überhaupt Rückmeldung und Feedback zu schreiben. Denn normalerweise würde jetzt vielleicht die Rubrik kommen, sonst noch Fragen mit, wir haben nur keine, sage ich mal ganz offen. Und deswegen fällt diese Rubrik jetzt aus und wir gehen nahtlos über in die Rubrik Radio Icing Playlist.
Genau.
Ja, hast du Musik, die du da drauf packen willst?
Ja, gerne. Ich habe einmal Für immer von Eisblume. Der Song ist der Biss-Reihe nachempfunden, deswegen konnte ich nicht dran vorbei. Ganz davon abgesehen, das ist auch wirklich ein toller Song. Und dann habe ich noch Stay von Adrieu.
Aha, kenne ich beides nicht, muss ich gestehen. Kann ich mir dann ja anhören.
Ich wollte gerade sagen, das kannst du nachholen.
Ja, ich habe überlegt, was passt zu dieser Folge. Natürlich, viel gibt's da nicht. Es gibt tatsächlich ein Musikstück, das ich seit frühester Kindheit mit einem unheimlichen, gruseligen, mit einer unheimlichen Stimmung verbinde. Jedenfalls damals. Und das ist von The Alan Parsons Project das Stück Lucifer. Das war damals die Erkennungsmelodie von Monitor. Das ist ein Instrumentalstück. Und das höre ich mir immer noch wieder an. Und wenn ich das jetzt höre, bin ich immer sofort irgendwie im Wohnzimmer in den 70er Jahren als Kleiner und vorm Fernseher und grusel mich ein bisschen. Das ist irgendwie ganz raffiniert gemacht. Damals Alan Parsons Project, die haben ja, war ja so Vorreiter, was so Technik und elektronische Musik angeht. Und da sind auch so Morse-Geräusche drin. Und das war dann immer, dienstags kam, glaube ich, immer Monitor, wechselte sich immer ab mit Panorama. Ich glaube, das läuft jetzt sogar immer noch als Erkennungsmelodie, nur ist jetzt angepasst und verfremdet, ist nicht mehr das Original.
Okay.
Ein Stück von mir auf die Playlist von Radio Icing von The Alan Parsons Project, Lucifer.
Tja, cool.
Siehste, haben wir da auch wieder was draufgepackt. Die Playlist, die wächst ja von Folge zu Folge. Wir packen Lieder drauf und alle Stücke der gesamten Podcast-Folgen sind da jetzt immer abzuhören. Genau. Ist natürlich eine interessante Mixtur, weil ja hier immer verschiedene Leute sprechen und jeder hat einen anderen Musikgeschmack.
Das
und so
ist
kann
das
man
Coole
dann
daran.
Genau. Ne? Ja, wir sind am Ende. Es bleibt mir nur noch, den üblichen Formalitäten-Blog vorzulesen. Man kann uns auf Spotify natürlich hören und auf iTunes, auf Deezer und Google Podcasts und wo auch immer es Podcasts gibt. Wir begleiten diesen Podcast mit einem eigenen Instagram-Kanal, Buchfrequenz 1865. Okay. Da wird dann häufig einfach visuell dargestellt, worüber wir gesprochen haben. Mhm. Oft zeigen wir die Bücher nochmal oder alles, was mit der Folge zu tun hat. Ja, und dann nochmal eben zuletzt zum dritten Mal, glaube ich, der Aufruf, schreibt uns eure Meinung, Anregen, Fragen und Kritik. Die Mailadresse ist podcast@buchhandlung-icing.de und wir würden uns freuen, von euch zu hören.
Genau. Ja? Sehr schön.
Wunderbar. Das hat wieder mal Spaß gemacht.
Das war sehr schön.
Bisschen gruselig auch, aber doch auch schön.
Wir können uns den Knoblauch teilen, wenn
genau,
wir nach Hause gehen.
Okay. Dann bleiben wir unter uns heute Abend. Genau. Alles klar. Dann einen Gruß nach draußen, macht's gut und bis zum nächsten Mal.
Alles klar, bis dann.
Tschüss.
Ciao.